Lied 665. Wir ergreifen alle unsere Waffen und Wehr und versammeln uns um Jesu Banner her. 665. Lob und Dank sei dem Herrn für diesen Gnadentag und auch für die kostbaren Gesänge, die wir singen dürfen zu seines Namens Ehre. Ehe wir beten, möchte ich ein Gotteswort lesen, und zwar aus 1. Johannesbrief, aus dem 3. Kapitel. Wir haben schon gestern Abend, glaube ich, wohl einen Vers daraus gehört, aber lasst uns gleich von Vers 1 lesen. 1. Johannes 3, gleich von 1. Seht, welch große Liebe uns der Vater dadurch erwiesen hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, und wir sind es auch. Deshalb erkennt die Welt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, schon jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir dereinst sein werden. Wir wissen jedoch, dass wenn diese Offenbarung eintritt, wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn setzt, reinigt sich gleich, wie er auch rein ist. Jeder, der Sünde tut, begeht damit auch Gesetzlosigkeit, und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Ihr wisst aber, dass er, das heißt Jesus, dazu erschienen ist, um die Sünden hinwegzunehmen, und dass keinerlei Sünde in ihm ist. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Wer da sündigt, hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Kindlein, lasst euch von niemand irreführen. Nur wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, so wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, stammt vom Teufel, denn der Teufel ist ein Sünder von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jeder, der aus Gott erzeugt ist, tut keine Sünde, weil sein Same in ihm ist. Und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott erzeugt ist. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels zu erkennen. Jeder, der die Gerechtigkeit nicht tut, stammt nicht aus Gott. Und ebenso auch jeder, der seinen Bruder nicht liebt. Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt: Wir sollen einander lieben. Nicht in der Weise Kains, der ein Kind des Teufels war und seinen Bruder erschlug. Und warum hat er ihn erschlagen? Weil sein ganzes Tun böse war. Das Tun seines Bruders dagegen gerecht. Wundert euch nicht, liebe Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tode ins Leben hinübergegangen sind. Weil wir die Brüder lieben. Wer seinen Bruder nicht liebt, verbleibt im Tode. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben als bleibenden Besitz in sich trägt. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. So sind nun auch wir verpflichtet, das Leben für die Brüder hinzugeben. Wenn jemand aber die Güter dieser Welt besitzt und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt da die Liebe Gottes in ihm? Kindlein, lasst uns nicht mit Worten und nicht mit der Zunge lieben, sondern mit der Tat und in Wahrheit. Daran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und werden unsere Herzen vor ihm davon überzeugen, dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles erkennt. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, so besitzen wir Freudigkeit zu Gott. Und um was wir auch bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das tun, was ihm wohlgefällig ist. Dies ist aber sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, dem Gebote entsprechen, das er uns gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in der Gemeinschaft mit ihm und er mit ihm. Und daran erkennen wir, dass er in der Gemeinschaft mit uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Das sind so kostbare Worte und man könnte noch weiterlesen. Sie sind so herrlich, man kann gar nicht alles das zum Ausdruck bringen, was hier dieser Gottesmann sagt. Aber ich denke, wir sollten alle darüber nachsinnen und Gott bitten, er möge uns in diese Herrlichkeit hineinführen. Möge uns das geben, was dieser Gottesmann hier schreibt. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu uns, zu unserem Nächsten, zu unserem Bruder, zu unserem Mitmenschen. Oh, ich weiß nicht, es ist so viel hier gesagt. Es ist so viel gesagt. Möge Gott zu seinem Rechte kommen in unserem Leben. Wir wollen ihn danken, ihn anbeten und erhoffen auch heute Morgen, dass er uns segnen wird. Dazu sind wir zusammengekommen, dass wir ihn anbeten und wir wissen, er wird auch heute Morgen weiter zu uns reden, durch sein teures und heiliges Wort. Ehe wir weiter das Wort Gottes hören, lasst uns aufstehen zum gemeinsamen Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir heute Morgen, auch in dieser Stunde. Wir danken dir für dein Wort. Herr, du hast schon zu uns geredet durch dein heiliges Wort. Herr, schenk uns offene Augen, schenk uns offene Ohren, schenk uns offene Herzen, dass wir bereit sind, das aufzunehmen, o Herr, was du zu uns redest. Denn du machst nicht leere Worte, sondern deine Worte sind Geist und sind Leben, Herr. Wir möchten sie beherzigen, wir möchten sie glauben, wir möchten sie aufnehmen und danach tun, o Herr. Herr, schenk es mir, schenk es uns allen aus Gnaden. Herr, nicht nur, dass wir Worte machen, sondern dass wir tun, Herr, wie dein Wort es sagt, o Herr. Hilf uns heute Morgen, segne alle, die gekommen sind heute Morgen und segne die alle, die nicht kommen konnten heute Morgen. Segne dein gesamtes Volk. Wir bitten dich überall an allen Orten, wo sie einsam sein mögen oder wo sie versammelt sein mögen, wollest sie segnen aus dem Reichtum deiner Gnade. Wir bitten dich aber auch, Herr Jesus Christus, gehe nicht an uns vorüber heute Morgen, sondern möchtest du uns besuchen, möchtest du uns segnen, Herr. Du hast uns gestern Abend mächtig gesegnet und die ganzen hinter uns liegenden Tage hast du uns reichlich gesegnet. Wir danken dir, wir beten dich an. Herr, wir bitten dich aber auch, nimm alles hinweg, o Herr, was deinem Segen im Wege steht, o Herr, dass du zu deinem Rechte kommen kannst in unserer Mitte. Das ist unser aller Gebet in Jesu Namen. Halleluja. Amen. Amen. Wir setzen uns. Ich möchte bitten, dass die Sänger jetzt singen zur Ehre des Herrn. Anschließend bitte ich Bruder Frank, zu uns zu sprechen.
ganz rührig, dass wir wieder hier sein können und das Wort des Herrn hören. Menschen, Wort genügt nicht für die Ewigkeit. Es muss Gottes untrügliches Wort sein.
Amen.
Himmel und Erde werden vergehen, aber sein Wort bleibt in Ewigkeit. Und alle, in denen Gottes Wort auch bleiben kann, die werden mit dem Herrn sein.
Amen.
Ich bin ein wenig bewegt heute Morgen. Bruder Schneider hat mich wieder angerufen. Und die Schwester, die Ärztin, die mit Bruder Klose war, hat die ganze Nacht durch nicht geschlafen. Ihr wisst, Bruder Klose ist heimgegangen. Ich habe es gestern Abend schon gesagt. Und sie hat dem Bruder Schneider berichtet, welch einen Kampf er noch durchmachen musste und wie er um Hilfe rief in der Stunde des Todes. Und sie ist voller Unruhe jetzt selber und weiß nicht, wie der Ausgang der Sache war. Das wissen wir auch nicht. Eins wissen wir, dass es reichlich spät ist, wenn man bis zur Stunde des Todes wartet. Sehr spät. Und das ging mir durch Mark und Bein. Wenn Menschen, die jahrelang gläubig sind, bis zur Todesstunde warten, und dann noch keine Gewissheit haben oder Dinge noch im Wege stehen und dann um Hilfe rufen und in Not sind, ohne die Gewissheit zu haben, dass sie bei Gott in Gnaden sind und dass alles in Ordnung ist. Und es ging mir so richtig nach. Und ich sagte mir, und ich frage auch uns alle, die wir hier sind und die nicht hier sind, wie lange wir warten sollen, um vor Gott so dazustehen, wie wir vor ihm erscheinen und bestehen können. Ich könnte persönlich manches sagen, was ich durchgemacht habe, selbst den Todeskampf. Aber davon möchte ich vielleicht gar nicht viel sagen. Ein anderer Anruf, der mich auch sehr bewegt, der mir nachgeht, ist der eines Bruders aus der Schweiz. Manche von uns kennen ihn. Er hat mit seiner Frau vor Jahren einige Male in der Grotenburg-Schule gesprochen. Und seine Frau hat doch einiges getan, was sich nicht gebührte. Und er trägt einen langen, ehrwürdigen Bart und hat ihn bei diesem Bart genommen und hin und her gerissen. Und nicht lange danach, nur ein paar Jahre danach, kam sie in die Irrenanstalt und da ist sie jetzt. Und sie schreit und sagt, es ist keine Gnade mehr für sie. Sie hat selber auch gepredigt, wer sich daran erinnert, an viele Jahre zurück, weiß es. Und jetzt schreit sie nur noch, auf mich trifft Hebräer 10 zu. Für mich ist keine Gnade mehr. Ich kann nicht mehr gut machen, was ich angerichtet habe. Und ist in tiefer Verzweiflung. Und ich musste so über manches nachdenken. Wir mögen bei Menschen mit vielem durchkommen und meinen sogar, im Recht zu sein. Aber vor Gott sind wir noch lange nicht im Recht, wenn wir meinen, bei Menschen im Recht zu sein. Gott will, dass wir sein Wort in jeder Weise respektieren, dass wir es befolgen, dass wir danach tun und uns selber prüfen, wie wir vor ihm stehen. Es gibt ja dieses bekannte Wort im Psalm 15, ist es wohl, Psalm 15, da heißt es, wer wird, aber lass es mich aufschlagen und genau lesen, damit wir nicht auswendig, sondern inwendig lesen, Psalm 15. Herr, wer darf Gast sein in deinem Zelte? Wer wohnen auf deinem heiligen Berge? Wer unsträflich wandelt und Gerechtigkeit übt und die Wahrheit redet, wie es ihm ums Herz ist? Wer keine Verleumdung mit seiner Zunge umherträgt, seinem Nächsten kein Unrecht zufügt und keine Schmähungen ausspricht gegen Verwandte. Es ist keine einfache Sache. Wir können nicht alle nach dem Motto singen, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Es ist viel mehr, das damit verbunden ist. Und je näher wir dem Kommen des Herrn rücken und wissen, dass der Tag, die Stunde wirklich vor uns liegt, wie sollten wir uns da vor unserem Gott prüfen, wie wir vor ihm stehen? Nicht die Nächsten, sondern uns selber. Sollen wir prüfen anhand des Wortes Gottes? Wir prüfen meistens nach Gutdünken, aber die göttliche Prüfung muss immer mit dem Maßstab des Wortes Gottes geschehen. Wir haben alle sorgfältig mitgelesen, was in 1. Johannes im 3. Kapitel steht. Und das sind ja Hammerschläge. Das sind so kräftige Hiebe, die jeder merken muss, wenn sein Herz nicht aus Stein ist. Und das Wort Gottes ist ja wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Und es ist wie ein Feuer, das da brennt. Und es dringt hindurch, bis es scheidet, Seele und Geist, Mark und Bein. Möchte euch darum bitten, doch den 4. Vers, noch einmal langsam mit mir zu lesen. Jeder, der Sünde tut, begeht damit auch Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Das Gesetz Gottes sagt dir und mir, was Sünde ist. Das Gesetz Gottes ist dazu gegeben, um dich und mich von der Sünde zu überführen. Lasst mich dazu ein Wort lesen. Ich wusste ja nicht, dass solch ein Wort zur Einleitung gelesen wird, aus Römer, Kapitel 7. Es gibt ja viele Stellen, in denen Paulus dieses Thema behandelt, aber Römer 7 ist eine davon. Und hier heißt es von Vers 7: Was folgt nun daraus? Ist das Gesetz Sünde? Nimmermehr. Aber ich hätte die Sünde nicht kennengelernt, außer durch das Gesetz. Ich hätte die Sünde nicht kennengelernt, außer durch das Gesetz. Von Vers 9. Ich lebte einst ohne das Gesetz. Als dann aber das Gebot kam, lebte die Sünde in mir auf. Für mich aber kam der Tod. Und so erwies sich dasselbe Gebot, das doch zum Leben verhelfen soll, für mich als todbringend. Denn nachdem die Sünde eine Angriffsgelegenheit gegen mich gewonnen hatte, betrug sie mich durch das Gebot und brachte mir durch dieses den Tod. Demnach ist das Gesetz heilig. Ich aber bin von fleischlicher Art unter die Sünde verkauft. Wir können vieles lesen. Kapitelweise, nicht nur hier, sondern auch an manchen anderen Stellen. Worum es hier geht, ist schlicht und einfach das. Das Gesetz Gottes, das Wort Gottes, sagt dir und mir, was Sünde ist. Und das, was im Worte Gottes nicht als Sünde ausgewiesen ist, davon kann der Heilige Geist dich auch nicht überführen. Und ich weiß nicht, ob wir es alle je begreifen werden. Vielleicht lese ich dazu doch noch das Wort aus dem Johannesevangelium, dem 16. Kapitel, Johannes, Kapitel 16. Hier steht in Vers 4, aber ich habe euch dies gesagt, damit, wenn die Stunde der Erfüllung kommt, ihr daran denkt, dass ich es euch gesagt habe. Jetzt zu dem Vers, den ich eigentlich meine. Und zwar Vers 8, spricht ja vom Heiligen Geist. Und wenn er gekommen ist, wird er der Welt die Augen öffnen über Sünde und über Gerechtigkeit und über Gericht. Über Sünde, dass sie nicht an mich glauben, über Gerechtigkeit, dass ich zum Vater hingehe und ihr mich fortan nicht mehr seht, über Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Heilige Geist nimmt das Wort Gottes und überführt den Einzelnen aufgrund des Wortes Gottes von der Sünde. Eine andere Sache kann vor Gott nicht bestehen. Sie ist von Menschen gemacht, überredet, aber wenn der Geist Gottes überführt, das ist eine solch tiefe, eine so gründliche Sache, die wirklich so in die Tiefe geht, dass der große Jammer über einen Menschen kommt. Wenn wir einander von einer Sache überführen wollen und überzeugen wollen, dann wird gar keine göttliche Frucht zurückbleiben können. Im Gegenteil, alles andere als das wird offenbar werden. Merken wir uns das. Gottes Gesetz ist dazu gegeben worden, um den gefallenen Menschen von seinem sündigen Zustand zu überführen. Und das tut der Geist Gottes. Wenn man die Gebote liest, du sollst nicht und du sollst nicht und du sollst nicht, dann ist es der Geist Gottes, der den Einzelnen überführen und überzeugen muss von dem, worin er sich vor Gott schuldig gemacht hat. Paulus hat ja vorher hier ein Beispiel gegeben und gesagt, so ist zum Beispiel eine verheiratete Frau gesetzlich an ihren Mann gebunden, als so lange gebunden, als er lebt und so weiter. Er gibt hier ein einziges Beispiel und sagt, die Frau ist gebunden. Nun, dasselbe steht ja nicht vom Mann, spielt jetzt auch keine Rolle. Aber wenn wir dann weitersehen, er führt aus und bezieht sich auf Gottes Wort. Und dann stellt er die Frage, was folgt nun daraus? Ist das Gesetz Sünde? Nimmermehr. Aber ich hätte die Sünde nicht kennengelernt, außer durch das Gesetz. Denn ich hätte auch von der bösen Lust nichts gewusst. Wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, lass dich nicht gelüsten. Nun, wir haben ja bereits genug davon gelesen. Zurück zu dem Wort hier im Johannesbrief. Jeder, der Sünde begeht, begeht damit Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Wer sich über das, was Gott in den Geboten im Gesetz festgelegt hat, hinwegsetzt und meint, es ist keine Sünde, der vergeht sich am Gesetz und der begeht Sünde. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und ich hatte das ja in den Tagen hier erwähnt. Ich wollte eigentlich darauf kommen, nämlich über den Gesetzlosen zu sprechen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. In 2. Thessalonicher 2, doch wenigstens diese beiden Verse hier, Vers 3 und dann Vers 8. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise täuschen, denn zunächst muss ja doch der Abfall eintreten und der Mensch der Gesetzlosigkeit erschienen sein, der Sohn des Verderbens. Wer ist der Mensch der Gesetzlosigkeit? Der sich vom Gesetz gelöst hat, der sich über Gottes heiliges Wort, das er auf dem Berge Sinai geredet hat, hinwegsetzt, als hätte es überhaupt nichts zu sagen. Und dann, in Vers 8, dann erst wird der Gesetzlose offen hervortreten, den der Herr Jesus aber durch den Hauch seines Mundes wegraffen und durch den Eintritt seine Ankunft vernichten wird. Ihr Lieben, in der besonderen Predigt hat Bruder Brenhim diese Stelle aus 1. Korinther, dem 14. Kapitel, gelesen und hat dann nur einen einzigen Satz als Bemerkung gemacht und gesagt, dadurch verläuft alles in gleichmäßiger Weise und in Übereinstimmung. Hier in 1. Korinther im 14. Kapitel steht ja das, was den Schwestern gesagt wird. Es tut mir manchmal so leid, dass die Dinge gesagt werden müssen, aber Gottes Wort ist Gottes Wort. Wer sich darüber hinwegsetzen will, kann es ja tun. Aber er wird nicht vor Gott bestehen können. Hier steht, die Frauen sollen in den Gemeindeversammlungen schweigen. Denn es kann ihnen nicht gestattet werden zu reden, sondern sie haben sich unterzuordnen, wie auch das Gesetz es gebietet. Wie auch das Gesetz es gebietet. Meint ihr, dass der Herr, er ist ja derselbe, der auf dem Berge Sinai geredet, und der auf dem Ölberg geredet hat, dass er etwas sagen kann, womit er sich selber widerspricht, das ist unmöglich. Und es gibt gewisse Dinge, über die sind wir hinweggegangen, Und andere Dinge haben wir geglaubt, das ist ein römischer Sauerteig gewesen. Und wir haben es übernommen und es ist von Generation zu Generation und von Gemeinde und Bewegung übertragen worden. Und unser geistliches Denken ist verfinstert worden durch all diese Überlieferungen. Und das Gesetz Gottes ist wirklich verschüttet worden. Und das, was Gott gesagt hat, haben die Menschen vergessen und haben die Deutungen über das, was Gott gesagt hat, gelehrt. Und der Herr sagt, vergeblich beten sie mich an, weil sie ihre Überlieferungen und Menschensatzungen anstatt des Wortes Gottes predigen. Aber die Zeit ist einfach da. Sie ist gekommen, in der das prophetische Wort, das Wort Gottes, als der Originalsame neu gepredigt wird. Und ich weiß ganz genau, dass wer die Endzeitbotschaft bis zur letzten Konsequenz glauben will, und besonders unsere teuren Schwestern, sie müssen ein Opfer bringen. Daran führt kein Weg vorbei. Sie müssen ein Opfer bringen. In den vergangenen Jahrhunderten war das alles noch nicht so. Es war noch ganz anders. Keiner Frau brauchte vor 400 Jahren gesagt werden, wo ihr Platz ist. Sie wussten ihn alle. Aber im Jahre 1933 hat der Herr dem Bruder Branham doch gezeigt, dass gerade die Frauen ihre Stellung verlassen werden und nicht mehr den Platz einnehmen, den Gott ihnen zugewiesen hat. Wie kommen wir jetzt überhaupt darauf, frage ich mich tatsächlich. Aber kommen wir zurück auf dieses Wort hier. Jedes Wort Gottes ist ja wichtig und ich habe ja Bruder Russ nicht gebeten, dass er es lesen soll. Hier sind ganz wichtige Aussprüche. Erkennen wir, dass eine Sünde ist Übertretung des Wortes Gottes. Sünde ist nicht das, was du und ich meinen, sondern das, was Gottes Wort gesagt hat. Und ich betone es noch einmal, Sünde ist Übertretung des Wortes Gottes. Und ehe ihr, und da muss man ganz sorgfältig, nicht nach Überlieferung, sondern man muss eine Bibelstelle nehmen. Und es kam, das ist nun ganz persönlich, aber ich werde sagen, vielleicht fühle ich mich danach wohler und ich hoffe, manche andere auch. Aber ein Bruder kam zu mir, das ist schon sehr lange her, und er wollte mich zurechtweisen. Und ich habe ihm diese Bibel gereicht und gesagt, wenn du mir aus dieser Bibel zeigen kannst, dass ich etwas getan habe, das vor Gott nicht recht ist und vor ihm nicht bestehen kann, fall ich auf meine Knie und auf mein Angesicht und tue Buße. Aber ich bitte dich, nimm diese Bibel und lege deinen Finger auf einen Vers in dieser Bibel und dann falle ich auf meine Knie und auf mein Angesicht und tue Buße. Jeder kann alles Mögliche sagen, aber das gilt nicht vor Gott. Vor Gott gilt nur das, was hier geschrieben steht, was schwarz auf weiß geschrieben steht. Alles andere sind Überlieferungen, sind Deutungen, sind Dinge, womit unser geistliches Denken verfinstert wurde, ist alter Sauerteig, der herausgefegt werden muss. Und das womöglich mit einem ganz neuen Wesen, damit nichts übrig bleibt. Hier werden uns wunderbare Dinge gesagt. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Wer da sündigt, hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Und was sagt Bruder Brennen? Nicht nur einmal, sondern so oft. Worin bestand die Ursünde? Indem das Wort Gottes übertreten wurde. Stimmt's oder nicht? Dann sag doch einmal Amen, wenn das stimmt. Sonst meinen die Leute, ich habe hier auswendig zu den Stühlen gepredigt. Was war die Übertretung? Die Übertretung bestand darin, dass Gottes Wort gebrochen wurde. Stimmt's oder nicht? Und das müssen wir einmal wissen. Die Übertretung vor Gott ist das Überqueren und Brechen seines Wortes. Und dann kommt der Geist und überführt den Menschen, der das Wort Gottes übertreten hat, von der Sünde. Und dann ist doch die Sünde die Gesetzlosigkeit, weil der Betreffende sich über das Gesetz hinweggesetzt hat und getan, was er nicht hätte tun sollen. Nun aber, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Und die Erklärung wird hier gegeben. Wo ist sein Same, bleibt in ihm? Das ist der Vers, der die Antwort darauf gibt. Vielleicht muss ich noch weiter lesen. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Wer das sündigt, hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Ein Kind Gottes kann nicht sündigen. Es kann einen Fehler machen. Es kann mal daneben tippen oder treten. Aber du kannst dich nicht über Gottes Wort hinwegsetzen und zugleich mit Gott in Ordnung sein. Du kannst nicht Gottes Wort brechen und trotzdem vor ihm bestehen. Das ist unmöglich. Lasst uns hier vielleicht noch den 9. Vers lesen. Jeder, der aus Gott erzeugt oder geboren ist, tut keine Sünde. Jetzt kommt die Erklärung. Weil sein Same dauernd in ihm ist. Und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Ein Mensch, der aus Gott geboren ist, in dessen Herz und Seele wurde doch das Wort Gottes als Same hineingelegt, zuerst hineingelegt. Ohne Samen gibt es doch überhaupt nichts. Keine Geburt gibt es ohne Samen. Das gibt es nicht. Ehe es eine Geburt aus Gott geben kann, muss es einen göttlichen Samen geben, aus dem neues Leben herausgeboren werden kann. Und dieses neue Leben kann doch nur aus Gott kommen. Und es wird durch das Wort als der Samen in unser Herz hineingepflanzt. Und dann kommt der Geist Gottes und macht es lebendig, ja schafft neues Leben. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels zu erkennen. Jeder, der die Gerechtigkeit nicht tut, stammt nicht aus Gott. Und jeder, der seinen Bruder nicht liebt, denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben, nicht in der Weise Kains, der ein Kind des Todes war und seinen Bruder erschlug. Und warum hat er ihn erschlagen? Weil sein ganzes Tun böse war. Das Tun seines Bruders dagegen war gerecht. Es sind so viele Dinge, die hier betrachtet und beachtet werden müssen, damit wir vor Gott erkennen, was recht ist. Vielleicht gehen wir noch ganz schnell. Wir haben ja, wie Bruder Brennim zu sagen pflegte, so eine Sonntagsschullektion. Es ist ja keine Predigt hier. Ich will euch kurz, damit wir das von gestern noch mit heute verbinden, diese Stelle aus dem Hebräerbrief passt auch einmalig dazu. Und dann gehen wir zurück zum Alten Testament. Es heißt hier in Hebräer Kapitel 9 von Vers 21. Aber auch das Zelt und sämtliche gottesdienstlichen Geräte besprengte man in gleicher Weise mit dem Blute. Moment. Ich wollte Vers 19 lesen. Und einen Büschel Isop und besprengte damit, wie auch das Buch selbst, so auch das gesamte Volk. Das kam gestern Abend vielleicht nicht so ganz zur Geltung. Gott hatte in seinem Wort alles festgelegt, was nicht getan werden sollte. Er hatte ein Volk herausgerufen, von dem er genau wusste, dieses Volk ist nicht imstande, dem allem, was ich fordere, nachzukommen. Und dann hat er eine Verbindung zwischen seinen Forderungen und seinem Volke geschaffen. Und das war das Blut. Und hat das Buch mit allen Forderungen und das Volk, das nicht imstande war, die Forderungen zu erfüllen, hat er beide unter diesen Bund des Blutes genommen und hat beides mit dem Blute besprengen lassen. Das Buch mit allen Forderungen und das Volk, das nicht imstande war, das alles zu erfüllen. Und jetzt wieder zu dem Gedanken, der Heilige Geist überführt von der Sünde und leitet uns nach Golgatha. Und da erkennen wir, wir waren nicht imstande, den Forderungen Gottes nachzukommen. Aber das Lamm Gottes ist gekommen, ist gehorsam gewesen, gehorsam bis zum Tode am Kreuz und hat sein göttliches Blut vergossen. Und wir stehen wie das alttestamentliche Volk Gottes unter dem Blut des Bundes. Und ihr wisst ja, auch darüber haben wir gesprochen, dass die Männer Gottes Altäre aufgerichtet haben, wann immer der Herr zu ihnen sprach. Ein Noah, ein Abraham, ein Isaac, ein Jakob. Sie alle haben Altäre aufgerichtet und haben sozusagen ein Denkmal dort geschaffen, wo der Herr sich ihnen geoffenbart hatte. Mir kam noch ein Gedanke oder einige Gedanken, was nun die Vorväter betrifft. In 1. Mose Kapitel 26 lesen wir vielleicht nur Vers 18 und dann Vers 24. Hierauf ließ Isaak die Wasserbrunnen, welche man bei Lebzeiten seines Vaters Abraham gegraben und die die Philister nach dem Tode Abrahams verschüttet hatten, wieder aufgraben und legte ihnen denselben Namen bei, die sein Vater ihnen gegeben hatte. Jetzt Vers 23. Von dort zog er nach Beersheba hinab. Da erschien ihm der Herr in jener Nacht und sprach, ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Ich will dich segnen und deine Nachkommenschaft zahlreich werden lassen. Um meines Knechtes Abraham willen, da baute er dort einen Altar, rief den Namen des Herrn an und schlug dort sein Zelt auf. Hierauf gruben die Knechte Isaaks dort nach Wasserbrunnen. Der Herr hat sich den Menschen hier auf Erden geoffenbart. Und ich erinnere mich an eine Predigt, in der Bruder Brenhem sagte, es ist eigenartig, aber man hört in diesen Tagen nicht mehr so oft, dass jemand wirklich sagen kann, der Herr hat zu mir gesprochen. Und er sagt in dem Zusammenhang, in früheren Zeiten war das unter dem Volke Gang und Gäbe. Es war eine Gemeinschaft zwischen Gott und den Seinen. Und der Herr hat sich ihnen geoffenbart. Heute, wenn wir irgendetwas haben, dann vielleicht einen sonderbaren Traum, weil wir zu spät gegessen haben. Aber es gab Zeiten, in denen Gott sich seinem Volke zugewandt, Gemeinschaft mit ihnen hatte, wo echte Offenbarungen, wo wirklich Gott in ihrer Mitte war. Und ich meine, es gehört zur Wiedererstattung. Dass Gott sich uns neu zuwendet. Dass er redet und dass er wirkt in einer Weise, wie er es ja vor Zeiten getan hat. Jakob, das war jetzt von Isaac und nun von Jakob. Hier heißt es in 1. Mose 32 von Vers 9. Dann betete Jakob, Gott meines Vaters Abraham und meines Vaters Isaac, Herr, der du mir geboten hast, kehre in dein Vaterland und zu deiner Verwandtschaft zurück. Ich will dir Gutes tun. Ich bin zu gering für all die Gnadenerweise und all die Treue, die du deinem Knecht erwiesen hast, denn nur mit meinem Wanderstabe bin ich über den Jordan dort gezogen und bin jetzt zu zwei Heeren geworden. Was war es? Jakob erinnerte sich an das, was Gott in seinem Leben getan hat. Er zog einen Vergleich. Das war ich, als du mich riefst. Das bin ich geworden, nachdem ich deinem Ruf Folge geleistet habe. Und er sah einen gewaltigen Unterschied. Ihr Lieben, wir müssen einen Vergleich ziehen zwischen dem Tage, an dem der Herr uns gerufen, und zwischen dem Tage und der Situation, in der wir uns jetzt befinden. Was hat Gott in der Zwischenzeit in deinem und in meinem durch dein und mein Leben tun können? Hier steht es dann von Jakob in 1. Mose 33 in Vers 18. Darauf kam Jakob bei seiner Rückkehr aus Nordmesopotamien, wohlbehalten nach der Stadt Sichem, die im Lande Kanaan liegt, und schlug dort östlich von der Stadt sein Lager auf. Das Stück Land aber, auf dem er sein Zelt aufgeschlagen hatte, kaufte er von den Söhnen Hemors, des Vaters Sichems, für 100 Silberstücke, und baute dort einen Altar, den er Allgott ist, der Gott Israels, nannte. Mir ging es wieder darum, dass jemand einen Altar baute. Und auch das haben wir von Bruder Brenim gehört, dass der Opfernde sich mit dem Opfer identifiziert hat. Und wir wissen, dass Christus unser Opferlamm geworden ist. Und dass sein Opfer ein vollkommenes Opfer für unsere Sünden ist. Und da braucht niemand mehr nachzuhelfen, denn Gott hat uns geholfen. Wir lesen dann weiter in 1. Mose 35 von Vers 3. Wir wollen aufbrechen und nach Bethel hinaufziehen. Dort will ich einen Altar errichten, dem Gott, der mich zur Zeit meiner Not erhört hat und auf dem Wege, den ich gezogen bin, mit mir gewesen ist. Die Männer Gottes haben nie vergessen, in welch einer Weise der Herr mit ihnen war, ihnen geholfen, in allen Notlagen und allen Umständen. Und dann haben sie das Bedürfnis gehabt, Gott anzubeten, einen Altar zu bauen, ein Opfer darzubringen, das als lieblicher Geruch zu Gott emporsteigen sollte. Aber jetzt kommen wir doch zu einer Sache noch am Schluss, die auch nicht einfach übersehen werden darf. Wir haben in 1. Johannes 3 gelesen, dass wir nicht so sein sollen wie Kain, der wohl von Liebe sprach, aber gemordet hat. Wir sollen nicht in der Weise Kains lieben, das ist mit schönen Worten, und mit der Tat morden. Hier kommen wir jetzt zu einem Punkt, der einfach sehr tief ist. Es waren zwei Söhne, ihr wisst es ja genau, Jakob und Esau. Sie gingen aus demselben Mutterschoß hervor. Und dennoch spricht Gott, den einen habe ich geliebt. Nun sieht er das Wort, den anderen gehasst. Eigentlich genügt schon verworfen, abgelehnt. Den einen habe ich geliebt, erwählt. Den anderen, den habe ich nicht geliebt und nicht erwählt. Das genügt schon. Denn Gott kann im Grunde genommen nicht hassen. Er sieht nur durch seine Allwissenheit, wer ihm dienen und wer ihm nicht dienen wird. Aber hier sehen wir später die Nachkommen Esaus und die Nachkommen Jakobs, wie sie in ihren Linien aufgeteilt werden. Und ich habe das schon vor Jahren nachgelesen, nachdem ich 2-3 Mal gehört hatte, dass Bruder Brenim sagte, das Buch Hiobs ist eines der ältesten Bücher. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie er zu einem solchen Ausspruch kommen kann. Und wenn ihr in Hiob Kapitel 4, Vers 1 nachlesen wollt, der Mann, der dorthin kam, das ist ein direkter Nachkomme Esaus gewesen. Ihr könnt es in Kapitel 36 nachlesen. Und zwar 1. Mose 36, Vers 1 steht, dies sind die Nachkommen Esaus. Und in Vers 4 steht, Ada gebar dem Esau den Eliphas. Merkt euch diesen Namen. Und dann kommt Korah ja auch noch, als letztes in dem 5. Vers. Aber was ganz wichtig ist, ist dann hier, wenn ihr den 2. Namen lest in Vers 11. Die Söhne des Eliphas waren Teman und so weiter. Ihr braucht das nur nachzulesen. Das waren diejenigen, die dann zu Hiob kamen. Einem Mann Gottes, der schon in tiefster Seelennot war, und sie kamen zu ihm und machten ihm Vorhaltungen und haben weit ausgeholt. Der eine sagte sogar wörtlich, ich werde weit ausholen. Und das haben sie alle getan. Aber dass Gott sie gar nicht erwählt hatte, dass Gott mit ihnen gar nichts vorhatte, das haben sie nicht begriffen. Aber äußerlich haben sie sich zu Wort gemeldet. Aber Gott hatte mit ihnen doch gar nichts vor. Gott hatte mit Hiob gesprochen, doch nicht mit ihnen. Und hatte dem Hiob gesagt, so fromm und so gottesfürchtig wie er ist kein Mensch auf Erden. Es heißt dann weiter hier, zum Beispiel in Vers 15, die Söhne des Eliphas, des erstgeborenen Sohnes Esaus, waren der Häuptling von Teman. Ich habe noch eine ganze Anzahl Sachen hier. Ich meine, es genügt. Die Zeit ist um. Es gibt 2 Linien. Es sei Kain und Abel. 2 Linien. Die einen sind von Gott erwählt, haben vor ihm Gnade gefunden. Ihnen gilt das Wort der Schrift. Glückselig der Mensch, dem die Sünden vergeben sind und der Mann, dem die Schuld gar nicht angerechnet wird. Römer Kapitel 4. Und weil sie selber Vergebung von Gott empfangen haben, werden sie keinem anderen Schuld anlasten. Weder beim Wachsein noch beim Träumen. Es wird ihnen bewusst bleiben, was Gott in ihrem Leben getan hat. Sie werden nie hassen können. Sie werden gehasst werden. Ich könnte euch die Geschichte Josefs, die ich mir hier auch notiert habe, vorlesen, was mit ihm geschah. Er kam, ging auf das Feld und ein Mann fragte ihn, was suchst du? Und er sagte, ich suche meine Brüder. Und was taten seine Brüder, als er sie gefunden hat? Was taten sie? Sie hatten sofort das Richtige im Munde und sagten, da kommt der Mann. Das wollen wir jetzt mal mit ihm abrechnen. Und ihr könnt das sehen. Ihr könnt das am laufenden Band sehen. in welch einer Weise der Weg der Männer Gottes ging. Soll ich es auch noch schnell vorlesen? Heute ist der Sonntagvormittag. 1. Mose 37, Vers 4. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, fassten sie einen Hass gegen ihn und gewannen es nicht über sich, ein freundliches Wort mit ihm zu reden. Eigene Brüder. Gott hatte mit Josef etwas vor. Konnte er etwas dafür, dass Gott in sein Leben eine göttliche Bestimmung, einen prophetischen Ablauf, einen Sinn und Zweck gelegt hatte? War er nicht der Mann, der in Ägypten dann die 7 Jahre alles eingelagert hat und dann später, als die Teuerung kam? Was geschah? Was geschah? Aber die Wege, die er durchgehen musste, waren so tief, dass sie kaum jemand ertragen konnte. Aber der Grund war, weil Gott mit ihm etwas vorhatte. Und seine Brüder fassten Hass gegen ihn und fanden kein freundliches Wort mehr, das sie reden wollten. Jetzt gib mal acht. Hier steht es geschrieben. Vers, zweiter Teil von Vers 14. Und Josef kam nach Sichem. Während er nun dort auf dem Felde umherirrte, traf ihn ein Mann, der fragte ihn, was suchst du? Er antwortete, meine Brüder suche ich. Sage mir doch, wo sie jetzt weiden. Merkt ihr, worum es geht? Seine Brüder wollten ihn nicht. Sie suchten ihn nicht. Aber er suchte seine Brüder. Ungeachtet dessen, was mit ihm gemacht wurde oder nicht gemacht wurde. Er liebte seine Brüder. Es wird kein wahres Gotteskind geben, das Hass erfüllt über diese Erde gehen kann. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Wer die Liebe Gottes erfahren hat, der kann nicht anders als lieben. Denn die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Das sind doch nicht leere Worte. Das ist ein volles Erlebnis mit Gott. Wer leere Worte macht, hat ein leeres Herz. In wessen Leben das Wort Realität geworden ist, hat ein volles Herz gefüllt mit der Liebe Gottes. Dieser Mann geht hin und fragt, wo sind meine Brüder? Da haben auch wir eine große Lektion zu lernen. Er hat zu keinem gesagt, meine Brüder sind so und sind so. Sie haben das oder jenes getan. Sein Herz blutete für seine Brüder. Das ist auch eine große Lektion, die wir nicht übersehen können. Und dann heißt es hier weiter, in Vers 18, als sie ihn nun von Weitem sahen, machten sie, ehe er noch in ihre Nähe gekommen war, einen Anschlag auf sein Leben und sagten zueinander, da kommt ja der Träumer her. Nun, wohlan, wir wollen ihn totschlagen und in eine Grube werfen und sagen, ein wildes Tier habe ihn gefressen. Dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Nicht ein wildes Tier wollte ihn fressen. Sie wollten ihn fressen. Die wilden Tiere waren gar nicht da. Sie waren diese Menschen, die sich so gebärdeten wie Tiere und hatten sich nicht mehr unter Kontrolle. Obwohl der gleiche Vater. Ihr Lieben, hier müssen wir noch sehr viel lernen und uns prüfen. Der Herr sagte einmal zu Zweien, die innerlich erregt worden sind. Und die sagten, Herr, wenn du willst, dann sprechen wir, dass Feuer vom Himmel falle. Und der Herr sagt, wisst ihr nicht, wes Geistes Kinder ihr seid? Er wollte sagen, ihr seid doch aus dem Geiste Gottes. Wie könnt ihr hier im Zorn, wie könnt ihr so handeln? Denkt nach, wes Geistes Kinder ihr seid. Einer unter all diesen Brüdern trat hervor. Wer war's? Wer war's wieder? Juda, der Stamm, mit dem Gott etwas vorhatte. Und zwar Kapitel 37, Vers 26. Da sagte Juda zu seinen Brüdern, welchen Vorteil hätten wir davon, wenn wir unseren Bruder erschlügen und seine Ermordung verheimlichen? Juda trat für ihn ein. Wieder jemand, mit dem Gott etwas vorhatte. Das andere Kapitel dürft ihr alle nicht lesen. Aber Gott hatte mit diesem Mann etwas vor. Er trat für seinen Bruder ein. Mit beiden hatte Gott etwas vor. Und einer trat für den anderen ein. Halleluja. Das ist Liebe Gottes, die in der Tat und in der Wahrheit unter denen geoffenbart wird, die von Gott herausgeliebt worden sind. Einer tritt für den anderen ein und sagt, tu es nicht. Das ist doch die Lektion, die wir zu lernen haben. Zurück zu Johannes 3. Die Liebe Gottes ist erschienen. Aber nicht alle, die sagen, dass sie Gott lieben, lieben ihn. Und dann gilt das Wort. Ein jeder aber prüfe sich selber. Und auch das gilt mir und das gilt dir. Dass wir uns vor dem Angesicht Gottes prüfen, um festzustellen, wie es um uns steht. Ich hatte noch einiges zu lesen, aber Gott hat sicher mit uns heute Vormittag gesprochen. Ich sage euch noch einmal, ich bin nach dem Telefonanruf erschüttert. Wie wird in deiner und meiner letzten Stunde sein? Vielleicht werden da unsere Gedanken auf Wanderschaft gehen und der Wunsch aufkommen, oh, könnte ich doch noch mit diesem Bruder und mit der Schwester sprechen. Oh, könnte ich dieses oder jenes gut machen? Könnte ich dies oder das in Ordnung bringen? Ich weiß, was die Todesstunde bedeutet. Ich weiß nicht, ob Bruder Werner Sieg jemals begreifen wird, warum ich damals nachts um 2 Uhr aus seinem Haus in der Schweiz davongefahren bin. Niemand von euch kann ermessen, was es bedeutet, wenn man mit dem Tode zu kämpfen, und dann ist nicht heißer Schweiß wie jetzt, sondern kalter Schweiß, so groß wie große Perlen, der vom Kopf bis zum Fuß heruntergeht. Meine Todesstunde war nicht vor 2 Jahren hier in den städtischen Krankenanstalten. Das war ein seliges Hinübergehen zum Herrn. Meine Todesstunde und mein Durchringen war an jenem Sonntag nach einer Versammlung in Zürich, als ich bei Bruder Werner Sieg übernachtete. Ich habe bis heute noch nicht gesagt, was damals geschah. Und vielleicht rätselt er bis zum heutigen Tage, warum ich abgefahren war, ohne mich zu verabschieden. Ich kann euch sagen, ich wünsche keinem, eine solche Stunde oder Stunden mitzumachen, bis dann der Sieg Gottes offenbar wurde und ich wieder durchgedrungen war und meinen Weg mit Gott gehen konnte. Es sind Stunden, die kein Mensch durchmachen sollte. Aber Gott spricht uns heute an und er will, dass wir vor ihn treten und sagen, Herr, was kann ich tun? Was muss ich tun, um vor dir bestehen zu können? Als wir gläubig wurden und einer sagte dem anderen auch nur etwas, das nicht ganz in Ordnung war. Man ließ die Sonne nicht untergehen. Man ging zueinander und sagte, Bruder, es war nicht recht. Was geschieht heute? Die Bibel sagt, die Liebe wird in vielen erkalten. Und die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Wenn die Liebe erkalten sollte, dann muss sie ja einmal gebrannt haben. Sonst braucht das Wort erkalten gar nicht stehen. Also muss die Liebe einmal da gewesen. Es muss das Feuer Gottes gebrannt haben. Dann heißt es, sie wird in vielen erkalten. Und sie werden einander überantworten und ausliefern und verraten und so weiter. Aber Gott hat in alledem eine Überwinderschar, die trotzdem die Orientierung nicht verliert, sondern die von Gott festgehalten wird. Irgendjemand sagte mal, ich bin so schwach, ich kann die Hand des Herrn nicht kräftig genug festhalten. Und Bruder Brenim sagte, mein Bruder, du hältst doch nicht seine Hand. Der Herr hält dich doch bei deiner Hand. Mach du dir doch keine Sorgen. Und so dürfen wir getrost sein. Er hält uns mit seiner durchbohrten Hand und sagt, mein Kind, sei getrost. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich habe einen ewigen Bund mit dir geschlossen. Habe mein Wort um dich zusammengefügt. Unter dem einen Blute, unter dem Blute des neuen Bundes. Du gehörst mir. Mein Gesetz muss dich verurteilen. Aber meine Gnade hat dich freigesprochen. Und mein Blut spricht für dich und sagt, du sollst leben. Wir sind vom Tode ins Leben hinübergegangen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Amen. Amen.
Lob und Dank sei dem Herrn. Nun wollen wir beten. Ich glaube, das Wort hat alle zu uns allen geredet heute Morgen. Und wir alle wollen uns vor das Angesicht Gottes begeben und ihn um Gnade bitten, dass er von uns nimmt alles und dass er sein Gesetz und seine Liebe in unser Herz und in unseren Sinn hineinlegt. Lasst uns aufstehen, mögen noch einige im kurzen, aber inbrünstigen Gebet Gott danken.